Sie hören Mega Radio Aktuell und bei uns wird es jetzt wieder streng politisch. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen analysiere sicherlich nicht den Gasmarkt oder die Energiemärkte. Dieses wenig schmeichelhafte Urteil fällt der renommierte Finanzmarktexperte Martin Siegel vom Stabilitas-Fonds in Nordrhein-Westfalen. Und er dürfte mit dieser Einschätzung im allgemeinen Trend der Entzauberung des früheren Erklärministers aus Schleswig-Holstein liegen. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos kritisiert Martin Siegel die laut ihm völlig ideologische Orientierung der aktuellen grün gefärbten Regierungspolitik im Energiebereich. Außerdem schildert Siegel interessante Hintergründe zum kriselnden Gasriesen Uniper.
Herr Siegel, ja, wir haben die Energiekrise, die damit einhergehende Gaskrise, Inflation, Materialmangel, weiterhin gestörte Lieferketten. Sie sind kenntnisreicher Beobachter der Finanzlage. Wo steuert denn Ihrer Meinung nach die deutsche und europäische Finanz- und Realwirtschaft aktuell hin?
Relativ deutlich zu sehen, dass wir in Richtung Rezession gehen. Die Unternehmen werden große Probleme bekommen, die Energie, die teurer gewordene Energie zu bezahlen oder die Kosten umzusetzen. Die ersten Firmenpleiten haben wir schon, es werden weitere folgen. Und das ist der eine Strang, aber auch die Privathaushalte leiden natürlich unter der aktuellen Situation. Der Konsum wird eingeschränkt, die Nachfrage sinkt, und gleichzeitig steigen die Zinsen, was die Wirtschaft deutlich unter Druck setzen wird.
Ich muss das mit der Gaskrise vielleicht noch etwas relativieren. Da hat jüngst NTV berichtet, dass die Megawattstunde nun wieder unter 100 Euro kostet und damit sei der Gaspreis auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Wie ordnen Sie denn diese Meldung, diesen Fakt ein?
Ja, also wir haben eine völlig falsche Wahrnehmung in der Gesellschaft, die darauf zurückzuführen ist, dass die Medien uns komplett falsch informieren. Wenn wir die Gaspreisentwicklung einteilen in eine Zeit bis Dezember 2021, dieses Datum sollte man sich merken, dann hat sich der Gaspreis von Anfang 2020 bis Dezember 2021 etwa verdreißigfacht. Nach dem Dezember 21 bis heute ist der Gaspreis gefallen. Also nochmal, zuerst hat sich der Gaspreis verdreißigfacht. Das wurde von den Medien nicht kommuniziert, praktisch nicht wahrgenommen. Nach dem Dezember 2021 ist der Gaspreis bis heute gefallen. In dieser Zeit, in der der Gaspreis gefallen ist, gab es den Ausbruch des Krieges, gab es die Speicherkäufe von Wirtschaftsminister, Klimaminister Habeck und es gab den Anschlag auf die Nord Stream Pipeline. Also, wir haben einen fallenden Gaspreis seit Ende 2021, natürlich mit großen Schwankungen zwischendurch. Diese Ereignisse haben schon dazu geführt, dass der Gaspreis zwischenzeitlich noch höher war, aber jetzt liegt er tiefer. Das heißt, wir haben durch die abschwächende Wirtschaft in der Welt eine sinkende Gasnachfrage und fallende Preise, die nur durchbrochen wurde durch den Ausbruch des Krieges, durch die Gaskäufe von Habeck und die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline. Das müsste man eigentlich transportieren in den Medien. Stattdessen wird von morgens bis abends transportiert, der hohe Gaspreis hätte irgendwas mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine zu tun und mit einem Energiekrieg Russlands gegenüber Deutschland oder gegenüber der westlichen Welt, was überhaupt nicht zu der Preisentwicklung passt. Man nimmt den Gaspreisanstieg von 2020 und 2021 und begründet ihn mit dem Kriegsausbruch am 24. Februar 2022. Und das ist unredlich und das ist eine unsaubere Analyse und eine unsaubere Berichterstattung.
Das habe ich auch schon gehört, dass diese Gaspreiskrise, sage ich mal, schon vor dem Krieg, der nun als Begründung immer hergenommen wird. Lassen Sie uns mal kurz nochmal zu Herrn Habeck kommen. Der begründet ja häufig diese Gaskrisenlage aktuell mit dem Krieg, mit Putin, mit Russland, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Unterstellen Sie ihm, dass er da bewusst Falschdarstellungen betreibt? Ist das Politik-PR oder weiß das nicht besser? Er hat sich ja auch einmal geäußert, dass ja ihm gar nicht klar war, wie komplex der Gasmarkt überhaupt ist. Oder ist das Unfähigkeit oder gezielte Täuschung?
Also Robert Habeck ist sicherlich niemand, der die Märkte analysiert, sondern er ist Sprecher von Interessengruppen. für die er in diesem Amt ist. Robert Habeck wusste, dass der Krieg steigende Preise verursachen wird am 22. Februar 2022, sprich zwei Tage vor dem Krieg. Woher ich das weiß, weil diese Meldung am 23., also einen Tag vor dem Krieg, im Handelsblatt abgedruckt war. Das kann jeder recherchieren, jeder nachlesen. Das ist dokumentiert. Das heißt, Robert Habeck wusste mindestens mal einen Tag, wahrscheinlich zwei Tage vorher, weil je nachdem, wann das Interview geführt wurde, ist ein Zitat von ihm, dass dieser Krieg ausbrechen wird und dass er steigende Preise zur Folge haben wird. Daraus leite ich ab, dass es transportiert werden soll, dass dieser Krieg irgendwas mit den Energiepreisen zu tun hat, die ja vorher schon zwei Jahre lang gestiegen sind, mit allen möglichen Begründungen, wie zum Beispiel Nullzinspolitik der Zentralbanken oder Corona-Maßnahmen und so weiter, die Lieferketten, die da zusammengebrochen sind, wegen Eingriffe in die freie Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Diese Argumente sollten verdrängt werden und ersetzt werden mit dem Ausbruch des Krieges. Interessanterweise wusste Robert Habeck das nach meiner Recherche zwei Tage, bevor der Krieg offiziell bei uns verkündet wurde.
Mhm. Bleiben wir noch mal kurz bei der Gasversorgungslage. Die Tagesschau hat jüngst gemeldet, dass dieser bedeutende Gaszulieferer Unipor, der ja auch, ich glaube, auch bei der Nord Stream-Geschichte mit beteiligt war und immer wieder jetzt im Fokus stand, die haben ja da von Staats wegen, also quasi, wie sagt man da, eine Finanzspritze bekommen, und davon sei wohl jetzt, man spricht weiterhin von einem Nettoverlust von 3,2 Milliarden Euro. Und das scheint wohl irgendwie ein Fass ohne Boden zu sein. Oder wie analysieren Sie das, Herr Siegel?
Also, Uniper hat auf jeden Fall nicht gut gewirtschaftet und hat Gas verkauft, was es später kaufen wollte. Das heißt, es wurden Fehler gemacht, indem man sich nicht abgesichert hat gegen steigende Gaspreise. Das erhöht natürlich den Gewinn, wenn man zu tiefen Preisen einkaufen kann. Wenn allerdings die Preise steigen und man nicht abgesichert ist, muss man dann auch entsprechend die Verluste tragen. Unter normalen Umständen hätte die Firma abgewickelt werden müssen. Der Hauptbesitzer ist ja das Land Finnland gewesen. Mhm. Das hätte den finnischen Haushalt erheblich belastet. Und dafür ist dann die Bundesregierung eingesprungen, hat den Finnen die Anteile abgekauft zu einem niedrigen Preis und trägt jetzt die Verluste, die dann ja über diese Umlage erst auf alle umgelegt werden sollten und jetzt aber auf die Steuerzahler umgelegt werden. Und soweit meine Informationen richtig liegen wir jetzt im Bereich bei 40 Milliarden Euro, die das den deutschen Steuerzahler kosten wird.
Ist ja eigentlich analog zu der Bankenkrise damals 2008, 2009. Da wird auch wieder, da werden auch wieder die Verluste durch die Steuerallgemeinheit abgeschrieben, oder?
Genau, natürlich, ja.
Mhm. Mhm. Gehen wir mal weiter, blicken wir mal auf die deutsche Bundespolitik, Herr Siegel. Wie beurteilen Sie denn die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung, darunter auch dieser berühmte Doppelwumms von Kanzler Scholz und die jüngsten Vorschläge der Gasexpertenkommission? Der Politikprofessor Werner Patzelt hat uns gegenüber jüngst diese Bezeichnungen wie Doppelwumms als Infantilisierung der Politik. Also der hat da der Scholz-Regierung vorgeworfen, man verwendet Kindersprache für sehr ernste politische und wirtschaftliche Angelegenheiten.
Ja, das, was als Entlastungspaket bezeichnet wird, ist ja im Prinzip eine Verschuldungspyramide ohne Ende. Der Begriff Verschuldung fällt in diesem Zusammenhang auch nicht, weil für jedes Paket, was ich mache, werden ja erstmal Schulden aufgenommen. Das heißt, man belastet die Bevölkerung mit Krediten, von denen ein Teil in der Verwaltung versickert und ein Teil an die Bevölkerung zurückgegeben wird, und bezeichnet das als Entlastung. Das ist ja eigentlich schon in sich eine Frechheit, wie man da mit der Bevölkerung umgeht und wie die Sprachverwirrung da neue Levels erreicht. Wenn man noch ein bisschen tiefer geht, sind alle sogenannten Entlastungspakete, die ja in Wahrheit Belastungspakete für die Bevölkerung sind, Rettungsprogramme für die Banken, weil die Banken stehen auch noch dazwischen, weil sie bei der Finanzierung dieser Pakete immer Zinsen bekommen. Also zum Schluss werden die Zentralbanken, in Europa ist es dann die EZB, neues Geld schaffen. Dieses Geld wird über die Banken weitergegeben an den Staat, der sich verschuldet. Die Banken bekommen dann Zinsen für diese sogenannten Belastungspakete und der Staat kann dann das Geld an die Bevölkerung verteilen. Später, das heißt bis zur Währungsreform, weil diese Schulden nie zurückbezahlt werden, werden Jahr für Jahr Zinsen an die Banken bezahlt, die sich über diese Rettungspakete sanieren. Das ist das, was volkswirtschaftlich passiert. Und alleine im letzten Jahr beträgt ja die Neuverschuldung, wenn wir alles zusammenrechnen, diese Pakete auch, die dann plötzlich in der Verfassung versteckt werden, für die Bundeswehr mal eben 100 Milliarden oder die über die EU ausgelagert werden, liegen wir ja bei etwa 500 Milliarden Neuverschuldung. Nehmen wir eine Zinsspanne von 1% der Banken, die dazwischen stehen, also zwischen der Zentralbank und den Regierungen, dann bedeutet das 5 Milliarden jährliche Mehreinnahmen bis zur Währungsreform für die Banken. Und so etwas als Entlastungspaket zu bezeichnen, ist eigentlich eine Frechheit.
Wir haben kürzlich mit dem Goldmarkt- und Finanzmarktexperten Dimitri Speck gesprochen. Der hat Ähnliches wie Sie gerade gesagt, Herr Siegel. Er meinte auch, also diese Maßnahmen der Staaten und Zentralbanken, da immer mehr Geld zu drucken, wie man ja so umgangssprachlich sagt, das war schon in wirtschaftlich gesunden Zeiten der Fehler. Aber dass man das jetzt in dieser Krise, also in dieser Krisenlage macht, ne, da wird ja kein Produkt mehr produziert, nur weil ich da mehr Geld auf den Markt werfe. Und Sie sind ja jetzt sogar noch, ich sag mal, vielleicht einen Schritt weiter gegangen, indem Sie sagen, damit sanieren sich sogar die Banken, wahrscheinlich auch ein paar Bad Banks dann darunter, die eigentlich schon längst vom Markt gehören. Geben Sie da Ihrem Kollegen recht?
Ja, sicherlich, ja. Das ganze Drama hat eigentlich 2008 angefangen, als wir mit Steuergeldern die Banken gerettet haben. Diese Banken befinden sich jetzt auf einem höheren Level, weil ja die ganzen Kredite ausgeweitet wurden, die Bonuszahlungen wurden wieder aufgenommen, das heißt auch die Bankbilanzen wurden immer wieder belastet und natürlich, wenn man so ein System einmal anfängt, die Banken durchzusanieren, ohne abzuwickeln, ohne dass da Schlussstriche gezogen werden, dann werden die auch immer weiter Geld brauchen und zwar auch immer mehr Geld. Und dieses Geld muss irgendwie beschafft werden. Und natürlich könnte man Steuergelder direkt an die Banken geben, um sie zu retten. Aber das wird jetzt heute über diese ganzen Rettungspakete für die Wirtschaft, für Corona, für das Klima und so weiter, werden die Kredite über die Banken aufgenommen und die Banken sanieren sich damit. Langfristig führt das selbstverständlich dazu, dass das Geld weniger wert wird, ne? Weil alles Geld, was neu gedruckt wird, ohne dass neue Güter dem gegenüberstehen, führt zu Inflation. Das ist das, was wir jetzt sehen. Und langfristig zu einer Verarmung der Bevölkerung, vor allem der Leistungsbezieher, sprich Sozialhilfeempfänger und Rentner. Wenn man da nicht kräftig aufstockt, werden diese Gruppen an Kaufkraft verlieren. Auch die Sparer verlieren natürlich an Kaufkraft, weil sie ja mit 10% Inflation niemals mithalten können. Und die bezahlen dann die Zeche für die Rettung der Banken auf der anderen Seite, indem neues Geld gedruckt wird, was über Zinsen an die Staaten gegeben wird und dann nach Abzug der Verwaltungskosten an die Bevölkerung zurückgegeben wird.
Ich glaube, Sie haben gerade den Begriff Währungsreform, wenn ich mich richtig erinnere, genutzt. Dazu meine Frage, stehen wir kurz vor einem Währungscrash oder Eurocrash? Bleiben wir mal erstmal beim Euro. Oder wie Sie sagen, vielleicht vor einer Art Währungsreform? Und wenn ja, an welchen Indikatoren würden Sie das festmachen? Oder wenn nein, an welchen Faktoren?
Also die Banken sind mittlerweile in einer Dauerkrise und müssen dauerhaft gerettet werden. Deswegen werden wir immer neue Rettungspakete brauchen. Ob die mit Corona etikettiert werden oder mit Klima oder mit Wiederaufbau der Ukraine, spielt eigentlich keine Rolle. Für die Banken sind technisch dieselben Vorgänge. Sie leihen den Staaten Geld und refinanzieren sich über die EZB. Solange die Banken permanent gerettet werden müssen, werden wir dieses System weiterverfolgen. Es wird sich ausweiten und es wird sich beschleunigen. Es wird immer unsolider werden. Es werden große Bevölkerungsgruppen dabei verarmen, weil sie nicht schnell genug mitkommen, die Löhne können nicht schnell genug erhöht werden, die Sozialhilfe, Bürgergeldsätze, was auch immer, kann nicht schnell genug mitkommen. Das heißt, es betrifft immer erst das ärmere Drittel der Bevölkerung, später dann auch die Mittelschicht, auch natürlich Unternehmer, den Mittelstand, der dann von der Industrie zum Schluss verdrängt wird. Die Industrie, die ganz großen Unternehmen, die too big to fail sind, werden über Steuergelder gerettet und saniert und die kleinen Unternehmen bleiben auf der Strecke. Und so wird das weitergehen bis zur Währungsreform. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob das unmittelbar bevorsteht. Hätte man alle Gesetze in Kraft gelassen, dann hätten wir nach der Finanzkrise 2008 eine umfassende Sanierung unseres Weltwirtschaftssystems, des Bankensystems durchführen müssen. Wir hätten dann heute wahrscheinlich ein Drittel so viele Banken, reicht völlig aus. Die Banken brauchen sich im Prinzip, ja, viele Banken brauchen sich nur selbst, um Gewinne zu generieren und aus dem System herauszuziehen. Und die werden für die Wirtschaft gar nicht gebraucht. Und dann hätten wir eine neue Basis, die vielleicht ein bisschen länger halten kann. Jetzt ist es so, es wird immer unsolider, Vermögen werden immer schneller umverteilt. Es wird möglicherweise noch mit Vermögensteuern eingegriffen, mit anderen Repressalien. Und es wird immer wieder neues Geld gedruckt, dann werden Tickets verschenkt oder für 9 Euro verkauft. Also es werden immer neue Schuldentöpfe aufgemacht. Die Inflation wird sich etablieren. Ja, wie schnell geht sowas und wann ist es zu Ende und wann zieht man einen Schlussstrich? Das bleibt natürlich offen.
Wie könnte eine solche Währungsreform aussehen? Ich meine, da gibt es immer wieder Gerüchte, die Bundesbank hätte da wohl schon eine neue Währung in Druck. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, aber vielleicht wissen Sie ja ein bisschen mehr oder aus der Wirtschaftstheorie, was kann man da machen? Wie kann so eine Währungsreform aussehen? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also es wird eine neue Währung ausgegeben und die alte wird in die neue irgendwie getauscht, so 100.000 zu 1 oder 20 zu 1 oder 1 Million zu 1, das wird man dann sehen. Wir werden eine neue Basis haben. Ob diese Basis dann wieder ungedecktes Papiergeld ist, so wie jetzt, und dann vielleicht nach 30 Jahren wieder in das Sichtum übergeht, oder ob es dann eine goldgedeckte Währung geben wird oder eine Bitcoin-gedeckte Währung, das ist alles völlig offen. Es gibt für alles Pläne in den Schubladen, also es wird ja auch vorbereitet, es gibt ja auch bei den Zentralbanken Leute, die darüber nachdenken, manchmal gibt es auch Artikel darüber oder Hinweise, dass es eine goldgedeckte Währung sein könnte, muss nicht, ich gehe davon aus, dass die heutigen beteiligten Zentralbanken und Investmentbanken keine goldgedeckte Währung haben wollen, weil sie dann die Märkte nicht so manipulieren können, wie sie es heute können oder beeinflussen können. Außerdem leben ja viele Zentralbanker von diesem System, die man dann bei einer goldgedeckten Währung nicht mehr brauchen würde. Wir hätten dann keine Staatsverschuldung mehr, wir hätten keine Inflation mehr und die Zentralbanker wären zu 80% überflüssig. Die müssten sich alle neue Jobs suchen und könnten vielleicht mal Fachkräfte werden oder die Mängel in der Pflege und in den Krankenhäusern aufheben. Es wäre für die Gesellschaft sehr, sehr wertvoll, aber wahrscheinlich wollen die ihre leichten Jobs mit den Millionenverdiensten bei den Banken und Zentralbanken nicht so gerne aufgeben.
Herr Siegel, blicken wir mal kurz nach Großbritannien, die ja nun nicht mehr Mitglied der EU sind, und dort, ja, sag ich mal, bahnt sich schon eine ganz gehörige Staats- und Finanzkrise an. Da war zuerst der Tod der Queen, jetzt vor wenigen Tagen der Rücktritt von Liz Truss. Aktuell ist der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak der neue Premier des Landes, erstmalig ein Inder, auch ein Hindu. Obwohl beide, also sowohl Truss als auch Sunak, ja, Bewunderer von Margaret Thatcher waren, gab es doch jetzt gerade von Truss, also die hat da versucht, irgendwie so einen anderen Weg einzuschlagen, wollte da über sehr niedrige Steuern die britische Wirtschaft ankurbeln. Damit ist sie grandios politisch und auch wirtschaftlich gescheitert. Nun kommt Sunak, der aber auch schon als Finanzminister zurücktreten musste. Wie schätzt ihr erstmal grundsätzlich die Lage in London ein, im Vereinigten Königreich, aus politischer und wirtschaftlicher Hinsicht?
Also ich glaube, dass die Unterschiede zu Europa, zu USA, zu Japan nur graduell sind. Mhm. Diese Angriffe auf Liz Truss sind verständlich. Ne? Die gab es damals bei Margaret Thatcher und Ronald Reagan auch, die übrigens die Finanzmärkte längerfristig stabilisiert haben, zu viel Wohlstand geführt haben. Mhm. Das Da stand Liz Truss auf verlorenem Posten gegen diejenigen, die daran kein Interesse haben, weil sie ihre eigenen Interessen bedient haben wollen. Aber insgesamt glaube ich, dass der Unterschied zu Europa, USA, Japan nur graduell ist. Die Zentralbank Großbritannien, Bank of England, hat allerdings dann, um die Währungs-, um die Finanzmärkte zu stabilisieren, eingegriffen und hat langlaufende Anleihen gekauft. Für mich ist das das erste Signal, dass die Zentralbanken mit den steigenden Zinsen nicht mehr klarkommen und die Finanzmärkte mit den steigenden Zinsen nicht mehr klarkommen und die Zentralbanken neues Geld schöpfen müssen. Da wird ja geschöpft, wenn dann die Zentralbanken wieder Anleihen kaufen. Damit werden ja die Geldmengen ausgeweitet, die durch die steigenden Zinsen reduziert werden sollten. Das heißt, jetzt bereits in Großbritannien ist das System am Ende, die Inflation zu bekämpfen, und die Zentralbanken sind gezwungen, neues Geld zu drucken, um den Laden irgendwie noch am Laufen zu halten. Und meine Prognose ist, dass auch diese Klimarettungspakete und diese Gasdeckelpakete, die jetzt in Deutschland beschlossen werden, über 200 Milliarden Euro, auch nur mit neu gedrucktem Geld finanziert werden können. Wo soll das Geld denn herkommen? Über die Steuerzahler kann es nicht kommen, also muss es über die Zentralbank neu gedruckt werden. Das ist der eine große Punkt. Der andere große Punkt ist die US-Verschuldung. Die liegt bei 30.500 Milliarden US-Dollar. Und auch 30.500 Milliarden US-Dollar können bei steigenden Zinsen nicht mit Steuereinnahmen finanziert werden, sondern müssen mit neu gedrucktem Geld finanziert werden. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich erhöhe die Steuern und riskiere einen Kollaps der Wirtschaft, oder ich fange an, neues Geld zu drucken, enteigne damit wieder die Sparer, Rentner, Leistungsbezieher und bezahle mit der Inflation die Rechnung. Das sind die beiden Möglichkeiten, die uns bleiben. Oder wir schaffen eine Währungsreform, dann ist die Regierung schuldenfrei und die Bevölkerung vermögensfrei. Das sind die Wege, die möglich sind. Ja, und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Und der Krieg in der Ukraine dient zur Begründung von diesen ganzen Entwicklungen. Und die Frage ist tatsächlich, ob die Bevölkerung das akzeptiert, dass dieser kleine lokale Krieg zu diesen Verwerfungen führt, oder ob es im Hintergrund vielleicht den Druck gibt, noch ein zweites Kriegsszenario aufzubauen. Es gibt ja verschiedene Sollbruchstellen, Taiwan, China, Nordkorea, Südkorea oder auch dem Iran. Pakistan, Indien wäre noch so eine mögliche Sollbruchstelle, um dann größere Verwerfungen noch zu haben, damit die Bevölkerung auch vom Kopf her akzeptiert, dass sie große Teile ihres Vermögens verlieren und wir ohne eine Währungsreform nicht drumherum kommen. Das sind alles ist alles ein sehr, sehr unschöner Ausblick, aber so haben sich Bankenkrisen in der Vergangenheit vor dem Ersten, vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Vietnamkrieg eben auch dargestellt.
Also, Herr Siegel, ich fasse für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammen. Also A, Sie sehen kaum strukturelle Unterschiede zwischen den großen Wirtschaftsnationen dieser Erde, also Deutschland, England, Amerika, also USA, weiß nicht, haben Sie jetzt nicht genannt, aber also erstmal das.
Japan ist genauso verschuldet. Japan, China genau, ist auch sicherlich so verschuldet, aber mittlerweile ein so totalitäres Regime geworden, mit Einschränkung der Bewegungsfreiheit und vieler anderer Freiheiten. Auch die Meinungsfreiheit ist in China weitaus stärker eingeschränkt als woanders. Da kann man mit ganz viel Druck und Unterdrückung auch solche viele Entwicklungen verhindern. Natürlich auch zum Preis der Verarmung der Bevölkerung.
Genau, und B, ich fasse nochmal zusammen, was Sie gerade gesagt haben, und B, im Prinzip befinden wir uns in einem Teufelskreis, also egal, was ich mache, ich verschlimmere nur Krisensymptome und lindere vielleicht A, aber B verschlimmere ich, und darum wäre es eigentlich nur diese Währungsreform, die uns da raushelfen könnte, aber ob die eben politisch gewollt wird, ist halt die andere Frage, ne?
Ja, sie muss irgendwann mal irgendwie umgesetzt werden. Es geht gar nicht anders. Es wird keine Alternative geben. Und dann brauchen wir eine Begründung dafür. Und ich fürchte fast, dass diese Begründung Zerstörung von viel Infrastruktur ist und dass die Bevölkerung, also die Weltbevölkerung, nicht akzeptiert, dass ein kleiner lokaler Krieg in der Ukraine dafür verantwortlich sein soll. Und deswegen befürchte ich, dass da politisch noch mehr auf der Agenda steht, worüber wir natürlich nur spekulieren können und das natürlich in keiner Weise irgendwie prognostizieren können, weil das von Kräften beeinflusst wird, wo wir keinen Zugang zu haben.
Sie hatten die US-Zentralbank FED schon genannt. Ja, machen wir mal den angloamerikanischen Raum, machen wir da mal weiter. Wie sehen Sie vor diesem Krisenhintergrund die Stärke respektive Schwäche des Pfundes, des britischen Pfunds und des US-Dollars?
Wie meinen Sie das? Die Schwäche oder die Stärke?
Ich sage mal, beim Pfund eher die Schwäche. Der US-Dollar hat ja jetzt relativ zugelegt in den letzten Wochen.
Okay, gut, weil er zuletzt wieder schwächer war. Okay. Deswegen frage ich nochmal nach. Ja. Also ich glaube, dass es auch da nur graduelle Unterschiede gibt. Es gibt einen Abwertungswettlauf zwischen den Währungen. Mal ist das Pfund schwächer, mal der US-Dollar, mal der Euro. Alle Währungen sind schwach, alle Währungen haben massive Probleme. Mhm. Keine Währung kann auf Dauer bestehen. Es gibt vielleicht ganz kleine Randbereiche wie die norwegische Krone oder der Schweizer Franken, die sich davon abheben können. Aber alle anderen großen Währungsräume sind unrettbar in der Schuldenfalle verloren. Und wir können uns in jedem Bereich nur aussuchen, Rezession, Crash, Sanierung oder Inflation. Das sind die beiden Möglichkeiten. Okay. Und dann ist mal die eine Währung ein bisschen mehr unter Druck, dann die andere wieder. Die Wirtschaften entwickeln sich ja auch nicht genau gleichzeitig. In Europa leidet jetzt stärker unter den Gaspreisen als die USA zum Beispiel und Japan. Das wird sich aber auch wieder aufheben, weil irgendwann gibt es dann wieder genügend Flüssiggas, der Gaspreis fällt und das nivelliert sich wieder. Dann kommt vielleicht das amerikanische Staatshandelsbilanzdefizit und so weiter wieder mehr in den Fokus. Und dann gibt es wieder mehr Druck auf den Dollar. Auch der Dollar ist keine stabile Währung bei 30.500 Milliarden Staatsverschuldung.
Strukturell sind alle diese von Ihnen genannten Währungen dementsprechend schwach. Und darum plädieren Sie auch für diese Währungsreform. Gäbe es noch was zur US-Zentralbank FED zu sagen? Wie bewerten Sie die Zinsentscheidung der letzten Wochen und Monate?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich vernünftig, die Zinsen anzuheben, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Allerdings wurde durch die Überverschuldung der Vorjahre eine Situation geschaffen, die nicht beherrschbar ist, weil ich für 30.500 Milliarden keine 8% Zinsen zahlen kann. Wo soll das Geld herkommen? Welche Unternehmen sollen so viel verdienen? Und wenn sie so viel verdienen sollen und ich dafür über Rettungspakete, Stimulierungspakete neues Geld drucke, ja, dann komme ich ja aus der Falle nicht raus. Dann drucke ich immer neues Geld, habe erhöhte Einnahmen und wieder erhöhte Ausgaben, die nicht dazu ausreichen, die Wirtschaft wieder zu sanieren. In keinem Fall gibt es ja Rückzahlungsprogramme, ob das Klimapakete sind oder die Bundeswehrhilfe oder die Ukraine-Aufbauhilfe, die jetzt diskutiert wird. Das wird ja nie irgendwas mit Rückzahlungsmodalitäten konstruiert, sodass sich die Schulden immer weiter auftürmen. Und so werden wir aus dieser Misere nicht herauskommen.
Ja, abschließend, Herr Siegel, gäbe es jetzt noch was zu diesem ganzen Krisenkonglomerat zu sagen? Also ich wiederhole nochmal, Sie plädieren aufgrund der Fakten, die vorliegen, eigentlich für eine Währungsreform, weil es ist egal, was man jetzt, also ich habe das mal beim Megaradio beschrieben, mit einer zu kurzen Tischdecke, die man ziehen kann, wie man will. Sie wird nie den ganzen Tisch bedecken. So habe ich die Krise als, wie sagt man, als Metapher beschrieben.
Ja, wir befinden uns ganz klar in einer Abwärtsspirale durch die Eingriffe in die freie Marktwirtschaft oder zu viele Eingriffe, sind wir auf dem Weg in die Sklaverei, wie schon Nobelpreisträger Friedrich Hayek in seinen Büchern ausführlich beschrieben hat. Genauso wie er es beschrieben hat, entwickelt sich das auf dem Weg in den Sozialismus, auf dem Weg in weitere Maßnahmen, auf dem Weg in den Totalitarismus. Meinungsfreiheiten werden eingeschränkt, die wirtschaftlichen Freiheiten werden eingeschränkt. Es gibt immer mehr Dirigismus, muss es dann teilweise auch geben, damit manche Bevölkerungsteile nicht in der absoluten Armut versinken. Und ganz am Schluss muss eine Währungsreform stehen. Das ist leider, wenn man diesen Weg einmal geht und eingeschlagen hat, dann kommt man da nicht mehr zurück. Es ist ja keine solide Wirtschaft. Wir haben kein solides Geldwesen. Wir haben keinen Anstand mehr, dass man Kredite auch zurückbezahlt. Alles wird immer nur weiter aufgeschuldet. Und so werden wir aus diesem System so nicht rauskommen. Im Gegensatz dazu wäre tatsächlich ein Goldstandard eine Alternative mit einer Wirtschaft ohne Haushaltsverschuldung, ohne Staatsverschuldung ohne Inflation und das über Jahrzehnte, das hat ja die Zeit zwischen 1814 und 1914 gezeigt, und einem Wirtschaftswachstum. Und gleichzeitig bleiben meine Sparvermögen vom ersten Schultag an bis ins hohe Rentenalter erhalten, weil ich ja nicht immer gegen die Inflation ankämpfen muss und dafür dann auch noch Steuern bezahlen muss, wenn die Geldanlage mal erfolgreich war. Und das wären so die Vorteile eines Goldstandards. Und darüber, denke ich, sollte man mal diskutieren, wenn unser System jetzt vor die Wand fährt. Und wir sind ja gerade dabei, das wird sich ja in den nächsten Wochen und Monaten beschleunigen, ob man nicht dann doch als Gesellschaft wieder auf einen Goldstandard zurückgreift, um dieses, was sich jetzt wieder abspielt mit diesen ganzen Kriegsszenarien, Kriegsfinanzierung, schwere Waffenlieferungen, da wird ja auch überall Geld umgesetzt werden, Kredite aufgenommen, verdienen ja Banken wieder Geld daran, damit man nicht immer wieder in dieselbe Spirale hineinläuft.